Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E.
Danke, Olli, und guten
Danke,
Abend.
Danke, Olli.
Guten Abend.
Ist so nett, dass er mal extra herkommt, um das einzusprechen hier in den Live-Sendungen nach den Rennen. Ne? Das ist halt schon, das muss man ihm echt hoch anrechnen. Ja, wie geht's euch, Häschen?
Feiner Zug.
Ja, feiner, kommt meist mit dem Zug, genau. Ist umweltfreundlich.
Ja, also mir geht's, wie geht's mir denn? Tobi, fang du an, ich überlege.
Ich bin gerade noch beim Zug hängen geblieben, weil ich kriege jetzt neuerdings immer Werbung für so grüne deutsche Bahnzüge. Was haben das, hat das eigentlich mit denen auf sich?
Die was? Grüne deutsche
jemand?
Bahn was?
Grüne deutsche Bahn, ja, da ist ja immer so ein roter Streifen eigentlich drauf. Da ist jetzt neuerdings irgendwie ein grüner drauf.
Ja, die machen doch, nee, die promoten doch.
Ökostrom oder sowas?
Ja, ja, die Bahn fährt 100% Ökostrom. Als Deutschlands größter Stromverbraucher will ich das aber auch erwarten, dass sie das machen, ne?
Gut, dann geht's mir so wie dem grünen deutschen Bahnzug.
Ah ja,
wie ganz öko.
Okay, wie geht's dir?
Mir geht's gut, das will ich damit sagen. Alles im grünen
Bereich. Ja, man konnte jetzt da allerlei reininterpretieren, sag ich mal. Timo, bist du zu einem Ergebnis gekommen in der Diskussion über dein Wohlbefinden mit dir selbst?
Ich war so abgelenkt.
Zu viel Input. Ja, schön. Dann.
Nee, und dir?
Ja, mir geht's soweit gut, ne? Alles, alles entspannt. Es ist kalt und dunkel, aber ansonsten alles gut.
Na, dann haben wir es ja für heute. Bis dann, zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.
Tobi ist außerordentlich gut gelaunt heute. Das gefällt mir. Das kann heiter werden.
Tobi hat immer noch Restalkohol.
Nein.
Nee, ich auf keinen Fall.
Ich habe noch nie Alkohol angerührt. Und das ist auch nicht gut.
Dass du das noch nie gemacht hast,
ist noch nicht angerührt. Ja, das.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich bin ja eiserner Anti-Alkoholiker.
Ja, ist auch gut so.
Also ich versuche jetzt mal die Kurve zu kriegen. Mhm. Also nicht zum Alkoholiker, sondern, oh, genau. Mir geht's wieder gut. Mann, oh Mann, war ich aufgeregt beim Rennen am Samstag.
Ja, tatsächlich, am Samstag war ein Rennen. Ich habe das ja nicht so richtig mitbekommen, ehrlich gesagt.
Das ist das Schlimme. Ja, Phil kann gleich erstmal hier beichten.
Ja, ich kann gleich erstmal beichten. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es aufgrund schrecklicher zeitlicher Koinzidenzen und Interferenzen nicht so richtig gut hinbekommen, irgendwas rund um diesen Punta E-Prix mitzubekommen. Ich habe so ein paar Highlights geguckt, so ein paar Kleinigkeiten gelesen und ich habe das Qualifying gesehen und die ersten 8 Runden vom Rennen und an der Stelle bin ich eigentlich auch schon raus thematisch. Tut mir leid, aber ich habe ja hier 2 Profis dabei und einmal gepoppt, nie mal gestoppt. Ne? Ich sag mal, da geht da sicher einiges, oder?
Da geht sicher einiges. Ja, am Wochenende ist eine Menge passiert.
Fundiert
da
und unterhaltsam.
Eine Menge passiert. Vor allem unterhaltsam. Fundiert ist bei mir ganz genauso wenig wie bei dir. Ich hatte es nachher nämlich auch nicht geguckt. Ich habe das zweite Training gesehen. Ich habe Quali gesehen. Und na gut, das Rennen habe ich schon geschaut, aber nicht live.
Ja, aber ich finde, ja. Man muss das ja auch nicht live sehen. Man hat ja auch nicht immer Zeit, wenn das gerade stattfindet.
Ja, eben.
Ich muss gestehen, ich habe das Rennen auch nicht gesehen und habe blind getickert. Zum Glück hat das meiste gestimmt.
Und wie immer mit den Füßen.
Aus dem Schrank heraus.
Mhm. Ja, wir müssen ab und zu mal ein paar Insider einbauen. Wir haben heute von der Episode 70, das muss man sich mal geben. Das ist schon wieder so ein Gefühl von Feierlichkeit in mir. So ein bisschen.
Heide Witz, dass gleich wieder die Weihnachtsmusik anmachst.
Nein, das ist mehr so ein fröhliches Feiern, nicht so ein besinnliches jetzt gerade.
Ach so.
Ja, weil die Stimmung also ist auch so beschwingt. Ja, nee, also das ist schon fast wieder zu albern. Das sind wir ja auch nicht. Ne? Wir sind kompetent,
wir und albern?
Kompetent unterhaltsam, aber nicht albern.
Hm.
Ja, das schweigen erstmal an der Stelle. Ne?
Das schweigen erstmal.
Ja, aber wir können mal kurz eben vielleicht mal darüber sprechen, wie wir heute vorgehen wollen. Ne? Normalerweise, ihr seht ja immer meine Notizen nicht, also ihr da draußen seht ja immer meine Notizen nicht. Normalerweise ist da immer eine Riesenlatte an Informationen, so geordnet nach Runde X passierte dieses, Runde Y passierte jenes und so weiter. Meistens haben wir mehr Runden als Buchstaben, deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, die Runden mit Zahlen zu beschreiben statt mit Buchstaben. Aber das ist auch wieder nur Detail, ja, nur dass ihr wisst, wie ich denke. Und
interessant.
Diesmal ist es so, das Einzige, was ich aufgeschrieben habe, ist ein Blog mit der Überschrift Highlights. Darunter sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte und die haben teilweise Unterpunkte und teilweise gibt es weiterführende Links und das sind die Sachen, über die ich reden kann, denn meine Vorbereitungszeit für diese Sendung waren irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten oder sowas und ich bin mir aber sicher, dass der Timo die ganzen Fakten parat hat. Ne? Jetzt ist aber, wie gesagt, die Frage eingangs, ich rede schon wieder viel zu lange, wie gehen wir am besten vor?
Noch von vorne nach hinten, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, das wäre mir jetzt fast zu langweilig, aber mach mal. Dann fangen wir doch mal, wir können ja, können das ja ein bisschen ähnlich machen, wie wir das meistens machen, sowas wie Training, Qualifying, Super Bowl, können wir vielleicht, vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, oder heute?
Ein bisschen straffen.
Ja, ein bisschen straffen. Fangen wir doch mal mit dem Vorgeplänkel sozusagen an. Rennen und, Rennen extra und, Qualifying und Trainings können wir vielleicht so ein bisschen zusammengefasst behandeln. Und zwar jetzt.
Großer Aufreger im Training war, glaube ich, ganz vor allem der Unfall von Tom Blomqvist. Timo, was ist im ersten Training passiert? Da war irgendwie
im ersten Training
los, oder?
Also allzu viel nicht. Gleich sehr große, sehr gute Audi-Speed und dann auch Buemi-Speed am Ende. Wobei, also insgesamt kann man sagen, dass diese zwei oder dieses Jahr Pause, zuletzt ist die Formel E ja Ende 2015 in Punta gefahren, doch einen deutlichen Leistungssprung wieder mal offenbart hat jetzt. Das gleich im ersten Training im Rennmodus, also mit 180 kW, gleich die Zeiten da gepurzelt sind und gleich so auch mit den ersten Runden, wo man noch dachte, da liegt bestimmt ein bisschen Sand auf der Strecke, ging es relativ fix Richtung altem Streckenrekord, den da noch Buemi inne hatte. Dann hat Di Grassi gleich von vornherein mal klargestellt, so jetzt beginnt meine Saison, das hat er ja vorher schon vollmundig angekündigt und hat dementsprechend auch richtig draufgetreten aufs Pedal. Und hat sich dann den Streckenrekord gegen Mitte, Ende der Session geholt, also den alten von Buemi gebrochen. Und dann hat aber kurz vor Ende der Session Buemi und noch wenige andere hochgedreht auf 200 kW und hat sich diesen Rekord gleich nochmal zurückgeholt. Und zwar mit ordentlich Abstand zum Vorjahr. Also erste Erkenntnis aus dem ersten freien Training, keine Unfälle erstaunlicherweise, weil aber eben auch nur im Rennmodus bei den meisten und die Formel E ist deutlich schneller als noch vor zwei Jahren.
Und das Gleiche hat sich auch im zweiten Training wieder abgespielt. Da wurden die Zeiten nochmal deutlich schneller. Nochmal von der Zeit, die Buemi verbessert hatte von vor zwei Jahren, nochmal knapp 9/10 besser geworden, die Bestzeit. Lucas Di Grassi 1:13.672, der neue Streckenrekord. Übrigens genau die gleiche Zeit, die Wern dann später im Gruppenqualifying auf Platz 1 gebracht hat. Sehr interessant. Größter Aufreger
Das bringt mich zum Haare raufen. Kann ich kurz einhaken? Ja, das ist das erste Mal übrigens für die Statistik, Freunde. Das erste Mal, dass ein Streckenrekord geteilt wird. Das heißt, ich habe ja hier meine berühmt-berüchtigten Statistikseiten und da gab es das noch nicht. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das lösen soll, dieses Problem.
Oh, man muss hier mal einen Excel-Plugin schreiben.
Großen Timo Pape Statistikseiten. Großer Aufreger in diesem Training war Tom Blomqvist. Der hat nämlich gezeigt, dass es wirklich ein wenig, ja, wie sagt man das denn so schön, also gefährlich werden könnte auf der Strecke. Die ist halt einfach super schnell und mit Schikanen und mit ein bisschen Sand auf der Strecke und nicht schön zu fahren. Da gab es ganz früh am Wochenende schon die ersten Beschwerden, dass es sehr gefährlich sei. Naja, und Tom Blomqvist war eben das erste große Opfer, hebelt sein Andretti auf den hohen Randstein aus, landet in der Mauer, demoliert sich das Auto, linkes Hinterrad abgerissen, war das Getriebe beschädigt? Wahrscheinlich.
Ja, also, muss gewechselt werden.
Ganz, ganz böser Unfall. Ja, und damit war Blomqvists Tag eigentlich auch gelaufen. So viel zu den Trainings. Ich glaube, viel mehr muss man da nicht sagen.
Nö, viel mehr.
Nö.
Nicht.
Abging, ja, dann ging es ab im Quali, ne?
Das kann man wohl sagen. Ich glaube, insgesamt gab es drei schwerere Unfälle. Also Wandberührung, Mauerberührung gab es noch mehr. Zum Beispiel Mitch Evans. Drei schwerere Unfälle. Einmal hatten wir da Piquet, der mal wieder, ich glaube, es war sogar die altbekannte Stelle, wo er vor zwei Jahren schon mit seinem Nio da gecrashed ist, oder? Ich glaube, es war aber die Schikane. Hat schön seinen Jaguar mittlerweile zerlegt. Und dann hat es aber auch noch andere getroffen, nämlich
den Nick.
Der Nick.
Das habe sogar ich mitbekommen. Aber wen noch?
Ja, der Nick, aber nicht so hart. Der ist in Kurve, Moment, ich habe die Trackmap hier noch vor mir liegen.
17.
Kurve 17. Hat er sich einfach ein bisschen vertan beim Bremsen, dachte aber wohl noch, och, kriege ich schon irgendwie noch die Kurve.
Durch die Wand kann man schon durchfahren, das geht.
Durch die Wand, Mario Kart Bugs ausnutzen, kriegen wir hin. Und ja, er ist dann mit der Front eben leicht in die Tech-Pro-Barrier gerutscht. Also damit Qualifying für ihn natürlich gelaufen. Zumal die Rennleitung dann auch noch entschieden hat, per Reglement, dass er, weil er für eine rote Flagge gesorgt hat und damit ja irgendwie auch Edo Mortaras Runde, die danach noch kam und die auch noch wiederholen durfte, beeinträchtigt hat. Oh Gott, was für ein Schachtelsatz.
Aber echt,
angefangen. Er wurde auf jeden Fall sozusagen aus der Wertung genommen vom Qualifying. Seine Zeit wurde gestrichen und dementsprechend ans Ende des Feldes verwiesen.
Ich weiß, wer da, auf wen du hinaus wolltest. Du wolltest auf Nico Prost hinaus, ne? Der,
ja, den auch noch, genau.
Der da der ordentlich in der Wand gelandet ist.
Der ist eigentlich mit der höchsten Geschwindigkeit, so richtig schön 45-Grad-Winkel, volles Brett in die Mauer gerasselt.
Sah gar nicht so gut aus.
Vor allem, wenn man das mal in Echtzeit gesehen hat. War schon eigentlich ein recht heftiger Einschlag. Ich fand sein Interview dann danach der Session, fand ich mega witzig, wo er da steht so, er ist immer so ein bisschen verträumt und ein bisschen nett. Und, ach, es war gar nicht so schlimm. Also, ja, das Getriebe, ja, wird gewechselt, aber hey.
Nicht so schlimm, ich kann mich nicht erinnern.
Dies geht so.
Dies passt schon.
Genau, wie man so ist.
Ich fahre die Saison eh nicht mehr.
Genau, ist mir jetzt alles egal.
Jetzt derjenige, der jedenfalls am meisten Kontakt hatte in der Qualifying-Session, das war unser guter alter Freund Bob the Bollard.
Ach,
er ist wieder zurück gewesen.
Verstehe. Er ist
wieder zurück. Auferstanden.
Der hat ordentlich abbekommen da, dieses Wochenende.
Und wie? Vielleicht kennt man Bob the Bollard überhaupt heutzutage?
Wir können
noch?
Ja in zwei, also ich denke mal, die meisten im Chat werden ihn wahrscheinlich kennen und der Tobi W. hat auch gerade einen Link gepostet zu Bobs Twitter-Profil. Bob the Bollard, ganz kurz zusammengefasst, ist ein Poller, wie man so schön auf Deutsch sagt, der beim Berlin E-Prix 2016 war es, glaube ich, ne? In Saison 2 an der Karl-Marx-Allee.
Ja.
Oder?
Ja.
Täusche ich mich. Doch. Der war nämlich in der ersten, auf der Gegengerade in der Kurvenkombination stand der da rum und wurde mitgenommen, was das Zeug hielt. Und zwar so oft, dass wir dann irgendwann, dass irgendwann dieser Name, Namensvorschlag im Social Web auftauchte, nennen wir ihn doch Bob, weil er so eine tragende Rolle spielte, Bob the Bollard. Und gab es da diverse Geschichten zu Bob the Bollard in den Folgerennen auch und eigene Facebook-Seite, eigener Twitter-Account und so weiter. Haben wir natürlich überhaupt nichts mit zu tun.
Gar nicht.
Und Bob the Bollard wurde witzigerweise auch beim Rennen in Tempelhof im Jahr später vom Veranstalter ausgestellt. Da hat der Chris Kresse ein Bild auch von, das er immer mal wieder gerne auf Facebook postet. Ich weiß nicht, ob er es jetzt zufällig gerade auch parat hat für den Chat.
Bestimmt.
Also Bob ist ein Prominenter in der Szene und ja, jetzt erstmals wieder Hauptdarsteller. Denn in der Super Bowl wurde er ja von einigen doch mitgenommen.
Vergewaltigt, möchte man sagen, aber das darf man ja nicht sagen.
Tja, wir dürfen ja
alles.
Der wurde jedenfalls richtig demoliert. Lynn ist drüber gefahren und Oliver Turvey ist drüber gefahren und ja gut, Prost bei seinem Abflug ist auch drüber gefahren. Lucas Di Grassi hat ihn berührt. Und das große Problem ist nicht, dass es dem Bollard wehtut, sondern dass dieser Bollard die Streckenbegrenzung markiert hat. Und Regel ist, vier Reifen innerhalb der Linien halten, der weißen Markierungen an der Streckenaußenseite. Das ist eigentlich nicht so schwer auf dem Straßenkurs, aber in den Schikanen von Punta ist es eben super gut, die Kurve so weit wie möglich abzukürzen. Ja, um den kürzesten Weg zu haben durch die Kurve einfach. Und der Bollard hat in der, ich glaube, es war die zweite Schikane, eben diesen Punkt markiert, den man nicht überschreiten darf, sonst wird das als abgekürzt gewertet, deine Runde. Tja, und das ist in der Super Bowl einigen Jungs passiert, ne? Also,
ja.
Wie gesagt, Di Grassi war dabei und Lynn.
Ja, die Vorgeschichte fing schon am Tag vorher an im Drivers Briefing. Da wurde der Bob auch besprochen. Und aber wohl entweder ein bisschen missverständlich oder der gute Lucas Di Grassi hat da wieder ein bisschen geschwindelt am Ende. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er das anders verstanden hatte, dass Bob eben nur zur Sichtorientierung der Fahrer dienen soll. Was aber jetzt mal, wenn man darüber nachdenkt, nicht so richtig viel Sinn macht. Also warum soll der dann da stehen? Er hat es jedenfalls so verstanden und anscheinend auch andere Fahrer noch, dass man den schon überfahren darf. Und das haben sie dann eben auch getan. Nur zwei aus der Super Bowl haben es nicht gemacht, nämlich Mitch Evans. Der wurde allerdings dann wegen der Gewichtsverteilung im Auto, Front und Heck, wurde der dann ja strafversetzt, auch auf Platz 16 dann, Startplatz 16 zurückversetzt. Di Grassi, Lynn und Turvey nicht. Di Grassi und Lynn noch, wurden dann eben die Zeiten aus der Super Bowl gelöscht. Das heißt, die sind ja.
Turvey auch.
Stimmt, Turvey auch. Er hat das nur so dementiert im Interview danach. Wollte sich da nicht von Nicky Shields reinreden lassen, aber sie ist hart geblieben. Naja, wie auch immer, die drei wurden disqualifiziert und also mit der Super Bowl-Zeit, sind aber trotzdem noch in den Top 5 gestartet. Und der lachende Fünfte in dem Fall war dann Jean-Eric Vergne, der eigentlich seine Runde total verkackt hatte. Irgendwie 2,8 Sekunden Rückstand oder so auf den vier Platzierten. Und damit plötzlich auf Pole Position stand, weil eben alle vor ihm weg waren.
Unter den Blinden ist der einäugige König.
So ist es. Und das war auch eine sehr entscheidende Situation letztlich für den Rennausgang, weil Di Grassi hatte schon wohl das etwas schnellere Auto. Also er konnte ja das ganze Rennen mithalten, auch wenn beide jetzt auf eine Runde gesehen identisch schnell waren. Aber er hat sich ja dann das komplette Rennen durch die Zähne ausgebissen und kam nicht vorbei. Von daher war das schon ja eine Art Vorentscheidung, diese Pole Position für Vergne. Mhm. Und damit wären wir mit dem Rennen auch durch.
Mit dem Qualifying. Oder? Das war ja noch nicht das Rennen jetzt, hör mal.
Na, dann fangen wir mal an mit dem Rennen.
Fangen wir mal an.
Ja, könnte man machen. Es fing an, indem die Ampeln ausgingen. Wer sich nicht auskennt, kann da Probleme entdecken, die da nicht sind. Ja, ich sage euch, es ist total okay, dass die Ampeln ausgehen, denn wenn die Ampeln ausgehen, geht das Rennen los. Nur so für die, die nicht so oft dabei sind.
Und die Ampeln gingen ganz schnell aus, ne? Also das mal kurz reingeworfen. Ich habe selten so eine kurze Ampelphase gesehen. Die ging an und also als wären die haben halt so einen ganz kurzen Intervall, erstes Licht, zweites Licht und das war wie, als würde noch ein sechstes Licht angehen und dann ging es aber aus. Das ging ganz, ganz schnell aus. Ja, und dann war Rennen eröffnet und Vergne hat einen super Start gehabt. Ne?
Ist vorne geblieben, was dann natürlich auch wieder vorentscheidend war, aber generell, es flog ein Teil mal ein bisschen weiter hinten hoch. Ich glaube, es könnte Heidfeld gewesen sein, Mahindra. Jedenfalls keine größeren Berührungen oder Schäden. Natürlich ist mal einer gerade ausgefahren in der Schikane, aber ansonsten ist nicht wirklich was passiert am Start.
Nee, eine ganz, ganz ruhige Startphase eigentlich. Ja, wie du sagst, eben die Schikane war eng, die hat viele Leute ausgebremst. Hier und da mal ein oder zwei Positionswechsel. Aber im Groben alles doch recht ruhig geblieben in den ersten Runden. Spannend wurde es dann im weiteren Rennverlauf, ne?
Ja, einen hat es schon ganz früh erwischt. Ja. Den können wir noch gerade vorziehen.
Ja, stimmt. Den müssen wir auf jeden Fall noch vorziehen. Nick Heidfeld nämlich. Ja. Hat er die erste Runde beendet? Ich glaube, noch nicht mal das, oder?
Eine Runde hat er. Also er wurde mit einer Runde auf jeden Fall am Ende gewertet. Ich glaube, 3 Minuten insgesamt sind nach dem Start vergangen. Dann ist Heidi ausgerollt und zwar relativ am Anfang der Runde, ist dann auf der Innenseite der Schikane, musste er sein Mahindra abstellen und hat das Ding einfach wieder nicht mehr angekriegt. Es folgte dann eine Safety-Car-Phase, um eben dieses Auto irgendwie von der Strecke zu kriegen, wodurch dann das Feld natürlich, ja, es war sowieso noch eng beisammen, aber was dann nochmal ein Restart nach sich zog, bei dem aber auch wiederum nichts passiert. Also die Anfangsphase insgesamt war eigentlich ziemlich ruhig. Ich prüfe nochmal gerade nach, was Heidfelds Grund genau war für den Ausfall. Vielleicht könnt ihr in der Zeit irgendwie ein Liedchen singen oder so.
Kann aber nicht singen.
Ich will
nicht. Kannst du singen?
Ja, ich kann super
singen. Er will nicht.
Ich möchte aber nicht.
Okay, gut.
Ja, sonst entdeckt jemand mein Talent, dann habe ich noch mehr Druck von außen, den ich nicht verarbeiten kann. Ja,
ich
kann das nicht gebrauchen.
I suddenly had no power, I had to abort the race. Also er hatte einfach das.
Das ist
ja auch das, was er.
Das ist ein Liedtext.
Was er.
I got no power. Ja, erzähl nochmal.
Ja, also pass noch mal kurz. Nee, alles, was Heidi dazu zu sagen hat, ist, ja, er hatte keinen Vortrieb. Das hat er aber auch schon im Rennen gefunkt, dass einfach keine Leistung mehr da ist und er das Auto eben abstellen musste. Woran es genau liegt, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. A technical system error. The car shut down and he was forced to retire. Tja, oh Mann. Systemfehler. Ja, technischen so Systemfehler. Jung. Mehr Infos haben wir da nicht.
So jung und schon in Rente.
Das wäre bitter, wenn das wieder eine Batterie wäre, ne? Wie zuletzt in Mexiko, wo es beiden Fahrern mit der Batterie nicht gut ging.
Das ist dann jetzt die dritte Nullnummer in Folge, ne?
Für ihn? Für Quick Nick?
Für ihn. Ehemals Quick Nick.
Ja, du hast recht. Und schon die vierte Nullnummer in 6 Rennen in dieser Saison. Podium gestartet in Hongkong und dann folgte 0, 6 Punkte, 0, 0, 0. Also es läuft so gar nicht für ihn, obwohl Mahindra ja eigentlich eines der stärksten Autos hat.
Ja, man muss halt das Glück haben, dass man im richtigen sitzt. Wenn du dir Felix Rosenqvist im Vergleich anguckst, sieht die Bilanz komplett anders aus. Ne?
Mhm. Wobei der jetzt die letzten Rennen auch so ein bisschen Federn gelassen hat. Ja. Chile war noch okay, aber dann Mexiko hat er ja eigentlich nur seine Pole Position gehabt und ist dann in Führung liegend ausgefallen. Die Pace war da.
War er nur der Restart-Meister in dem Rennen.
Ja, aber BMS wieder. Und jetzt in Punta hat er sich ja im Rennen ganz gut nach vorne gekämpft, immerhin noch auf Platz 5, aber da wäre auch mehr vielleicht drin gewesen oder zumindest hätte ich mehr erwartet.
Bei wem auch mehr drin gewesen wäre, das ist das Auto von Nelson Piquet Jr. gewesen.
Oh ja.
Der im Jaguar natürlich eines der Favoritenteams, wenn man sich Evans anschaut, was der zusammenfährt in den letzten Rennen, super. Und Piquet, der hatte richtig großes Pech in Uruguay. Der hatte nämlich einen Fehler an seiner Antriebswelle, die ist gebrochen. Ich weiß gar nicht, wobei die gebrochen ist. Und dann war das Rennen auch recht früh gelaufen in Rennrunde Nummer 5, glaube ich, war das. Ja, und dann war das Rennen nicht mehr groß zu retten. Er hat irgendwie versucht, das Auto an die Box zu retten, war dann aber viel früher an der Box als der Rest des Feldes. Ich glaube, das waren vielleicht 10 Runden, bevor das Boxenstoppfenster überhaupt aufgegangen ist. Ja, und dann konnte er das Rennen eben nicht wirklich kompetitiv beenden.
Ich weiß nicht, war das ein Folgeschaden von dem Unfall noch im Qualifying? Ich weiß es gar nicht. Hatte auf jeden Fall im Rennen in der Anfangsphase auch Mauerkontakt und hatte da einen Unfall. Ich nehme an, dass es da passiert sein wird und dass die das Auto schon noch rechtzeitig hingekriegt haben. Aber es ist auf jeden Fall extrem bitter für ihn, weil Jaguar, das beten wir ja hier seit Rennen runter, dass die extreme Fortschritte gemacht haben und immer schneller werden. Und jetzt in Punta waren sie wirklich auch von der Pace auf eine Runde und generell einfach wahnsinnig schnell vorne dabei. Haben halt jetzt wirklich Pech gehabt. Zum einen dadurch, dass Piquet diesen Unfall hatte und diesen Schaden und das Rennen dann nicht dementsprechend beenden konnte, wie er gerne oder wie das Potenzial da gewesen wäre. Und bei Evans war es dann eben dieses leichte, kleine Gewichtsproblem, was ihn dann seinen guten zweiten Startplatz war es, glaube ich, ne? Ursprünglich, was ihn das gekostet hat. Und dann hat er natürlich im Rennen eine Wahnsinnsaufholjagd gezeigt. Von Platz 16 auf Platz 4 am Ende. Mal wieder 4.
Ja. Also eigentlich im Endeffekt jetzt nicht so schlecht.
Nö, schon gut. Das war immerhin ja das beste Saisonergebnis letzte Saison für Jaguar. Aber mittlerweile sind die einfach echt auf einem ganz anderen Niveau. Und für den Speed, den das Auto hat, ist es eigentlich erstaunlich, dass sie noch nicht mehr Pokale geholt haben. Denn bisher haben sie ja nur einen die Saison geholt in Hongkong und da standen sie nicht mal aus dem Podium. Sondern haben dann eben durch die Abt-Disqualifikation profitiert.
Mhm. Wer auch weit nach vorne gekommen ist, ist Rosenqvist. Wir springen jetzt immer so zum Ende des Rennens, ne? Vielleicht sollten wir einfach chronologisch weitergehen. Ich glaube, es ist vorne, was hat sich vorne an der Spitze getan? Es wurde ein bisschen enger zwischen, blieb eng die ganze Zeit zwischen Werner und De Grassi vorne. Die sind nämlich nicht irgendwie auseinandergekommen irgendwie. Die klebten aneinander, jetzt bräuchte ich einen schönen Vergleich.
Kleber.
Ja, wie Kleber.
Wie die beiden Haselnusstafeln von einem Hanuta.
Oh.
Oh, du hast recht.
Oh, du hast recht.
Du hast recht. Ja, das hat ich dachte gerade, die kriegt man bestimmt auseinander, wie bei so einem Oreo, aber das stimmt.
Ich bin der festen Überzeugung, das
hat noch niemand geschafft, ein Hanuta auseinanderzukriegen, und zwar clean. So ein clean Cut hat noch niemand hinbekommen.
Das
jemals.
Auch nicht. Genau, so haben die nämlich aneinander geklebt.
Ja, so sehr.
Wer nochmal?
Wer nochmal? Die krasse Überwärme.
Ja. Ja, dahinter ist Lotti.
Wer noch?
Ich weiß.
Ja, was war mit dem Lotti eigentlich?
Ja, Elotti.
Elotti.
Ja, das ist eine gute Frage, was das Rennen seines Lebens gemacht hat.
Ne?
Nee, der wurde ja dann gleich in der Anfangsphase eigentlich durchgereiht. Also ohnehin erstaunlich, dass er im Vergleich zu Wern dann doch so viel langsamer war über den ganzen Tag hinweg. Und im Rennen lief es irgendwie nicht. Er wurde direkt dann überholt von Sam Bird war es zum Beispiel. Wer war denn der Zweite noch gerade? Der ihn dann noch geschluckt
Buemi
hat.
Buemi hinterm Safety.
Ach ja, genau, Buemi.
Gab es auch noch.
Ja, die Szene habe ich ja überhaupt nicht verstanden.
Auch ganz kurios.
Kann das irgendjemand nachvollziehen? Auch vielleicht auch im Chat? Also eigentlich war das kurz zur Schilderung.
Kann man die mal erklären.
Genau, die Safety-Car-Phase wurde eingeläutet für Heidfeld, um das Auto abzutransportieren. Und nachdem diese Entscheidung der Rennleitung dann publik wurde, ist Buemi noch vorbeigefahren an Lotterer. Und es sah so aus, als hätte Lotterer ihn vorbeigelassen. Es war aber nicht klar ersichtlich jetzt für mich, warum und ob das so erlaubt war. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er ihn wieder zurück vorlässt und Lotterer wieder nach vorne fährt, aber dazu kam es nicht. Weiß irgendjemand die Lösung?
Nicht absolut mal Tobi W. weiß sie. Er fragt sich auch immer noch, wie das passieren konnte.
Und auch die Rennleitung hat nichts gemacht, ne? Also, wenn die Fahrer das nicht selber klären können, wie das Engel und Bird gemacht haben, warum macht die Rennleitung da nichts? Sonst passt sie doch immer so sehr auf.
Hm. Naja. Das klingt fast schon ein bisschen, na, ich sag mal nix. Die passen doch sonst immer so gut auf.
Ich weiß. Aber jedenfalls, kurioser Platzwechsel hinterm Safety Car. Ja, bei Lotterer ist es tatsächlich so, der hatte in Runde 2 schon einen großen Ausrutscher und ist durch die Schikane gedriftet und ist dann laut Pressemitteilung vom Team nach dem Rennen ja an die Wand gekommen, hat sich eine Imbalance in the rear of the car zugezogen, aka Aufhängung gebrochen. Dann schielte das Auto, wie Olli immer so schön gesagt hat. Nee, war das Olli? Nee, das war Jacques Schulz. Dann schielt das Auto so schön.
Mhm.
Genau. Ja, und dann.
Guck mal, das Auto, das schielt aber jetzt auch ordentlich.
Ja, und dann früher ins zweite Auto gewechselt und dann eine andere Energiestrategie gefahren. Trotzdem dann noch Luca Filippi überholt und Zwölfter geworden. Also mit einem ganz, ganz schweren Rennen gewesen. André Lotterer jedenfalls. Tja. Wer auch ein bisschen früher an die Box gehen musste, wir kommen jetzt langsam so Richtung Rennhälfte, habe ich das Gefühl, ist Edo Mortara. Der war nämlich auch 4 Runden früher an der Box als eigentlich geplant.
Ja, der hatte auch einen Unfall
in
der Startphase.
Der hatte auch einen Unfall, ganz genau. Also in der Presse, ich kann mich da irgendwie nur, weil ich das Rennen wirklich nur noch halb im Kopf habe, irgendwie nur an den Pressemitteilungen entlang hangeln. Da steht da in Runde 9, hat Mortara einen Fehler gemacht, was in einen Schaden, zu einem Schaden geführt hat. Dann musste er an die Box 4 Runden vor dem eigentlichen Plan wieder längeren Stint machen, Energiemanagement komplett über den Haufen geworfen. Auch ein schwieriges Rennen irgendwie für Venturi gewesen.
Läuft irgendwie nicht für ihn, ne? Seit Saisonstart, also in Hongkong kam er ja wirklich wie Phönix aus der Asche, beziehungsweise dazu muss man ja auferstehen, er war ja ganz neu. Hat da direkt irgendwie.
Er kam erstmal wie Phönix.
Wie Phönix in die Asche. So schnell. Hätte da fast gewonnen. Hat dann ja Platz 2 geholt und seitdem geht bei Venturi irgendwie so gar nichts. Also auch bei Maro sieht es bisher irgendwie echt nicht so gut aus, die Saison. Jetzt hat er mal ein Rennen gehabt, wo es eigentlich keine größeren Probleme gab. Aber da war die Pace dann einfach auch nicht wirklich da, so dass es wieder nur für Platz 10 reichte und er sich hinter den beiden Dragons da einsortieren musste am Ende. Also irgendwie, man hätte nach Hongkong mehr von Venturi erwartet für diese Saison.
Ja.
Ja, mehr.
In dem Sinne. Viel mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen.
Nee, bitter.
Ja, dann kam die Boxen. Es ist bitter. Es ist einfach blöd für Venturi. Die haben ungute Testtage gehabt in Valencia vor der Saison, dann großer Hoffnungsschimmer in Hongkong. Maro ist ein super Fahrer, Edo ist ein super Fahrer, die haben ein gutes Auto verdient, die haben Unterstützung von HWA, die haben alles, was man irgendwie braucht, ZF, die mit so vielen Formel-E-Teams zusammenarbeiten und richtig Expertise haben in Sachen Dämpfer und ich glaube Getriebe sind sie das einzige, der einzige Hersteller, die Getriebe machen, aber ZF ist bei ganz, ganz vielen Teams involviert, so 80% oder sowas aus der Startaufstellung haben irgendwas von ZF am Auto. Aber trotzdem kommt es irgendwie nicht zusammen.
Tja.
Ja. Boxenstopps.
Boxenstopps. Und da war es ja diesmal wirklich sehr spannend im Vorfeld. Also ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut, weil es ja da wirklich um den Sieg ging. Man wusste, die Grassi ist direkt im Heck von Wern. Und das haben dann auch seine Onboard-Aufnahmen gezeigt bei der Boxeneinfahrt. Näher geht nicht. Und die beiden haben dann aber wirklich auch ziemlich exakt gleich lang gestanden. Im Chat werden bestimmt gleich noch genaue Millisekundenzahlen kommen, wie viel länger der eine war. Jedenfalls war der Abstand danach ungefähr gleich und es hat sich nichts dran getan an der Reihenfolge bei den beiden. Wir sehen hier...
Wern war 0,4 schneller.
Wern 40,887 Sekunden wird im Chat
die Grassi berichtet. 41,247. Also 0,4 Sekunden knapp,
aha,
die Wern da rausgeholt hat. Aber das ist ja nix.
Nee, das ist nix. Aber wie dem auch sei, da hat sich nichts getan. Keiner hat sich verletzt. Was einen großen Ausschlag hatte auf das Rennergebnis, ist der da oder der Boxenstopp von Daniel abgewesen. Beziehungsweise eigentlich sein Gurtsystem. Mhm. Ich hatte im Rennen gedacht, weil wenige Runden später, ich glaube, weiß ich, 3 Runden später oder sowas, nach dem Stopp musste Daniel Abt ja wieder zurück an die Box kommen. Völlig überraschend. Alle haben sich gefragt, was macht denn der jetzt? War auf Platz 3 zu dem Zeitpunkt auf Podiumskurs und musste sich nochmal anschnallen lassen. Also die Gurte hatten sich gelöst und zwar nicht beim Stopp. Also er war richtig angeschnallt, sagen die Sensoren und kein Mensch kann sich erklären, wie es dazu kommen konnte, dass sich sämtliche Gurte bei ihm gelöst haben. Also keine Ahnung.
Es ist gruselig. Ich meine, stell dir mal vor, der hat das ja, wenn du diesen Podcast fertig gehört hast, Videoempfehlung, Daniel Abts YouTube-Kanal, das aktuellste Video dürfte das sein, irgendwie unangeschnallt in einem Rennauto, bisschen Clickbait, aber ist egal. Sehr, sehr schön, wie er das erklärt und da sagt er eben, wie gruselig das ist, wenn du mit 180 zwischen den Mauern tanzt und auf einmal deine Gurte sich lösen beim Bremsen. Das ist sehr beängstigend, glaube ich.
Gerade in Punta del Este, wo es ja wirklich diese extremen, also es ist ja der schnellste Kurs des ganzen Jahres, mit diesen vielen Schikanen, die zu Fehlern eben auch gerne mal führen. Also wenn du jetzt in Marrakesch nicht angeschnallt bist, dann ist es sicherlich nicht so gefährlich wie in Punta. Also Daniel hat gesagt, mein Leben ist mir wichtiger und ist dann an die Box gekommen und hat damit natürlich dann jegliche Chance aufs Podium und letztlich auch auf die Punkte dann verloren.
Tja, ja und Abt musste dann eben ein zweites Mal an die Box fahren, sich nochmal die Gurte festzonen oder nochmal schließen lassen, nicht mal festzonen, nochmal schließen lassen. Ach, ja, also Strafe genug für Daniel Abt und dann ging es zurück von Platz 3 auf Position.
Ich glaube erstmal 16 oder sowas war er dann, ist dann noch auf 14 vor.
16, ja ich glaube Platz 15. Und dann noch irgendwie ein bisschen was aufgeholt, irgendwie Platz 13, 14 war es am Ende. Tja, also bitteres Rennende für Daniel.
Wenn man mal überlegt, wo der stehen könnte, ne? Wenn der jetzt mal diese ganzen Pech- und Formfehler und sowas weggerechnet, dann wäre der echt dick im Geschäft da vorne. Dann hätte er jetzt vielleicht irgendwie 15 Punkte geholt, dann hätte er am Saisonstart 25 geholt, dann wäre er da vorne, ganz vorne dabei, wahrscheinlich Zweiter.
Ja, denn trotz des ganzen Käses ist er ja immerhin Siebter, ja? Ist das jetzt gar nicht so?
No.
Bei dem, was alles nicht geklappt wird, eigentlich ein sehr beachtliches Ergebnis.
Ja, und die beiden Jaguars sind sowieso in Schlagweite. In Schlagweite? Kann man das sagen?
Distanz.
Schlagdistanz.
Schlagdistanz. Und Buemi ist auch nicht weit weg. Also wenn Abt mal ein bisschen Konstanz reinkriegen würde, dann wäre da Platz 4 locker drin und naja, wer weiß, vielleicht geht ja noch mehr.
UBB hat das schnell durchgerechnet und behauptet, er wäre vor Rosenqvist, das wäre also Platz 2.
Genau. So hatte ich das jetzt im Kopf mal überschlagen.
Ordinal? Was? Ach, keine Ahnung, was ich sagen wollte.
Kardinal, ordinal.
Ja. Macht euch lustig, alles klar.
Tja, dann war's dahin mit Daniel.
Zack, bumm, vorbei.
Ansonsten, was ist sonst noch passiert nach den Boxenstops?
Rosenqvist hat diesen komischen Fanboost benutzt. Boah.
Hat aber nichts gebracht.
Ja, voll die Nicht-News, aber das muss man auch erwähnen, ne? Wenn das mal jemand macht, das ist schon passiert dann nicht.
Er war der Einzige im Rennen, ne? Also sonst hatten ja Buemi und Abt gewonnen und bei denen hat man es jetzt nicht mitgekriegt, dass die den genutzt hätten.
Ja, im Abt war es zu schnell, hatte keine Gurte und naja.
Und Buemi,
war es
langweilig, weil er immer hat.
Genau, das kennt er schon, weiß sowieso nicht, wie man den benutzt und macht es halt einfach nicht.
Ja, aber das Erstaunliche da war in der Situation mit dem Fanboost, dass Rosenqvist den ja gezündet hat und gleichzeitig, man hat es in den Kamerabildern leider nicht gesehen, ist Evans an ihm vorbeigegangen. Also hat nicht so viel gebracht.
Ja, das ist auch alles Quatsch. Das ist ja mehr Marketing-Gag und Fan-Interaktion als sonst was, glaube ich. Ne? Das ist alles Quatsch. Alles Quatsch. Was aber kein Quatsch ist, ist der Kampf um die Spitze.
Was für ein unfassbares Jeff. Duell.
War das ein Zitat?
Nee. Grüße.
Jetzt schon. Unfassbares Duell nach den Boxenstopps, ne? Also Verne und die Grassi, die haben sich wirklich Saures gegeben. Im Hintergrund ist irgendwie immer Mitch Evans umhergetanzt und fliegt doch mal innen in so einer superschnellen Rechtskurve vorbei am Alex Lynn und hat gut Boden gut gemacht in der zweiten Hälfte des Rennens. Aber die Kameras waren natürlich alle ganz vorne bei Jean-Eric Verne und Lucas Di Grassi, die wirklich, ja, nose to tail um die Strecke gefahren sind.
Ein Kampf auf Messers Schneide.
Ja. Und bis in die letzte Rennrunde. es war...
Bis in die letzte Kurve sogar.
Ja.
Fast. Da war es dann schon fast klar, dass es nichts mehr wird. Aber nicht aufgegeben.
Es gab also zwei richtige Schreckmomente. Zum einen der erste ernst gemeinte Angriff von Di Grassi auch in Kurve 17 hinein. Da hat er es außenrum versucht. Es war sowieso bemerkenswert, wie krass Verne verteidigt hat. Also wirklich immer Innenspur gefahren. Wobei er dann natürlich Zeit verliert und nicht optimal durch die Kurve kommt, aber halt so auch keinen Platz gegeben hat für Di Grassi, damit der vorbeikommt. Also Di Grassi versucht außenrum vorbeizukommen mit Macht. Verne drängt ihn noch ein Stückchen weiter nach außen, sodass Di Grassi eigentlich die Kurve nicht mehr kriegen kann. Dann gab es fast einen Dreher. Di Grassi hat das Auto gerade noch abfangen können, ist dann die Kurve rum und hat dann dadurch, weiß nicht, 2 Sekunden ungefähr verloren, knapp 2 Sekunden. Ist also weiterhin dahinter geblieben. Und dann gab es später nochmal einen Angriff. Da ist er in der letzten Kurve, also Kurve 20, quasi schon daneben gewesen. Und dann beim Rausbeschleunigen auf der Start-Zielgeraden war er dann letztlich doch so weit dahinter, dass er sich dann nochmal versucht hat, in den Windschatten zu saugen, dann versucht hat, an der rechten Seite vorbeizukommen, aber da war eben dann Strecke zu Ende, sodass er sich wieder hinter einordnen musste. Das waren eigentlich die beiden größten Chancen, oder vor allem jetzt diese, auf den Rennsieg, aber Verne ist hart geblieben, man kennt ihn so und tja, letztlich hat er damit 28 Punkte geholt in Punta.
Es hat mich erinnert an so Kart-Duelle, so richtig schön wie in den alten Tagen. Das war wie zwei Zwölfjährige, die in ihren Karts sitzen, um irgendeine Kartmeisterschaft in Nordeuropa kämpfen und einfach nur fahren, und zwar um ihr Leben. Das war richtig, richtig toller, ja, ganz auf Augenhöhe Motorsport. Möge der Bessere gewinnen, so war das.
Grandios.
Ja,
und so war es aber auch von der Stimmung her, ne? Es war einfach ganz, ganz feiner Rennsport und auch die zwei hinterher, wie sie sich dann gegenseitig für den geilen Kampf irgendwie bedankt haben und sich darüber gefreut haben. Das fand ich jetzt schon auch nicht so schlecht. Also der eine, Verne sagt dann sowas wie, Alter, so viel Druck, mehr Druck geht nicht, ne? Und die Grassi dann sowas, ja, geil verteidigt und alle freuen sich. Ja. So muss das sein.
So muss es sein. Einfach richtig, richtig geiles Rennen. Also ich war echt mega begeistert. Chile war ja schon richtig gut und jetzt Punta war, das waren, glaube ich, für mich jetzt so die beiden besten Rennen der Saison. Von den sechs.
Ja. Denk, bin ich auch glatt mit dabei. Ja,
Hongkong war nicht schlecht.
Hoch.
Aber ja. Ich glaube, Punta war echt so aus meiner Sicht das Beste bisher.
Ja.
So, jetzt
kommt es eigentlich richtig mitbekommen, dass im nächsten Jahr, Punta war ja der Ersatz für das Sao Paulo-Rennen, was nicht stattgefunden hat. Habe ich das richtig mitbekommen, dass Sao Paulo womöglich auch 2019 nicht im Kalender ist?
Also nach meinen Informationen sieht es momentan eher danach aus, dass Punta drin bleibt.
Okay, gut.
Auch weil es ein recht günstiges Rennen ist und einfach zu organisieren. Da ist ja nicht so viel Verkehr wie in, weiß nicht, Miami zum Beispiel. Es sieht momentan so aus, dieses Grundstück in Sao Paulo, wo die Strecke ja stattfinden soll, das wurde ja verkauft und beziehungsweise wird immer noch verkauft oder neuer Käufer gesucht und dieser ganze Prozess ist nach wie vor nicht durch. Das heißt, es gibt nicht so wirklich Planungssicherheit für die Formel E und nach aktuellem Stand schwierig. Es kann innerhalb von wenigen Tagen eine Entscheidung da fallen und zugunsten der Formel E oder auch gegen die Formel E, aber das ist alles nach wie vor irgendwie so im, ja, wie sagt man, unentschieden. Könnte so,
ja.
Es steht in den Sternen.
Unbefriedigend, unbefriedigend.
Es ist ja noch ein bisschen Zeit.
Naja, gut.
Passt. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass wir Punta wahrscheinlich nächstes Jahr wieder sehen, weil geile Strecke, geiles Rennen, kostet nicht viel.
Könnte schlimmer sein, ne? Ach,
warum nicht?
Ja, warum nicht? Dann können wir vielleicht mal so die ersten paar von der Tabelle noch runterbeten, oder? Also Rennen gewonnen hat Wern vor die Grassi vor Bird. Evans hat sich von, wo ist er gestartet? 16 oder was? Vorgearbeitet auf 4.
Unfassbar.
Famose Leistung. Und dahinter diesen
jetzt. Und Rosenqvist aber auch.
Rosenqvist ist gestartet von, ich weiß es gerade nicht mehr.
Rosenqvist ist gestartet von
12. Auf 5.
7 Plätze.
12 auf 5, auch nicht schlecht. Und dahinter.
Übrigens, Lopez ja. Noch besser. Von 18 auf 8, also 10 Plätze gut gemacht.
Oh, über den darf ich gleich nochmal über Lopez.
Jetzt.
Bin mich gerne
auch. Ja, wenn nicht jetzt, dann gar nicht.
Jetzt ist die Zeit.
Oh. Lopez hat so ein hammergeiles Rennen gehabt. Das hätte man in, ich frage mich, was Neil Jani, der muss zu Hause sitzen und weinen, wenn er seinen weißen Dragon da um die Strecken fahren sieht. Denn Lopez hat ein wirklich, wirklich tolles Rennen gehabt. Nachdem das anfangs in der Saison letztes Jahr, Ende letzten Jahres so schlimm aussah um Dragon, nach dem geplatzten Porsche-Deal und nach den mäßigen Testtagen in Hongkong ging gar nichts. José María López, der hat die schnellste durchschnittliche Rundenzeit gesetzt. Das kommt in den nächsten Tagen, auch auf der Webseite nochmal, wenn man so die schnellsten 30 Runden des Rennens sich rausnimmt, dass irgendwelche großen Ausreißer da rauspurzeln. Dann hat López wirklich die schnellste durchschnittliche Rundenzeit gesetzt. Noch schneller als Evans und die Grassi und Wern und wie sie alle heißen. Der hat ein super, super geiles Rennen gehabt. Und auch D'Ambrosio war gut dabei. Also Dragon hat sich richtig groß gebessert. Also das ist vielleicht sogar mein Drive of the Day. José María.
Ja, ich fand es vor allem witzig, wie er sich kontinuierlich immer wirklich am Limit bewegt hat. Also schon in der Anfangsphase, nach wenigen Runden, hat er ja da auf die Tube gedrückt, schnellste Runde geholt und dann kam er mehrmals auch dann die Bestätigung, eigene Bestzeit verbessert, nochmal wieder schneller und der hat wirklich volles Brett durchgepowert und dadurch eben 10 Plätze am Ende gut gemacht. Also der hat mich schon in den Trainingssessions begeistert, weil er ja selbst im Shakedown schon über diese Sausage Curbs geflogen ist wie so ein Pilot, ist aber nie irgendwie mal in die Wand gekracht oder so. Sondern immer alles noch kontrolliert irgendwie. Also der war für mich auch einer der, wo ich vorher dachte, der landet 100 pro in der Wand und der dann am Ende wirklich ein tolles Rennen, einen tollen Rennsamstag gezeigt hat.
Muss man auch mal sagen.
Muss man auch mal sagen.
Ja.
Ja. Ansonsten, wenn man mal jetzt gegen Richtung Gesamtstand schaut, Kollege Wern baut seinen Vorsprung auf. auf? Ja, er baut ihn auch auf, aber er baut ihn vor allem auch aus und ist, ich weiß nicht, wer den Artikel geschrieben hat, aber da steht was von Titelkurs, ne? Könnte man unterschreiben, zumindest wenn man voraussetzt, dass dieser Trend sich fortsetzt, ne? So mit 109 Punkten gerade unterwegs nach den 6 Rennen, die wir bis jetzt hatten, vor Felix Rosenqvist mit 79, hat also schon 30 Zähler Vorsprung und 3 hat der Rosenqvist auf Bird Vorsprung, da ist also noch relativ eng und irgendwie alles offen, ne? Ja. Und wenn jetzt bei Mahindra die Dinge weiterhin schwierig bleiben, dann ist der Bird ratzfatz mal vorbei, denke ich.
Ja, viel fehlt nicht mehr. Aber die kann kommen sicherlich gehen. Wieder. Ich habe heute Morgen einen Artikel geschrieben, mit dem Aufhänger hier Konstanz wins titles. So, ne? Mhm. Also das ist ja eine alte Motorsportweisheit. Nicht der, der die meisten Siege holt, muss zwingend gewinnen, sondern der, der am Ende am konstantesten fährt, über die ganze Saison
hinweg. Der längsten Atem hat.
Richtig. Und bei Wern ist es so, er ist ohnehin der Einzige, der bisher in jedem Rennen gepunktet hat in dieser Saison. Mhm. Und das Schlechteste, was er bisher geholt hat, ist Platz 5. Also 10 Punkte zweimal. Dazu 2 Siege, 3 Pole Positions. Er ist unheimlich konstant, zeigt überhaupt keine Schwächen bisher. Und wir haben jetzt ja genau Saisonhalbzeit, also 6 von 12 Rennen sind rum. Und es ist eigentlich auch momentan jetzt nicht zu erwarten, dass da der große Einbruch kommt. Also ganz klar mit 30 Punkten Vorsprung Top-Favorit für mich auf den Titel. Aber ich glaube auch Rosenqvist wird da sich wieder so ein bisschen ranrobben. Bei Bird bin ich mir nicht sicher. Der ist halt seit Jahren schon immer mal wieder irgendwie top of the pops und gewinnt seine Rennen, aber bei ihm fehlt nach wie vor so ein bisschen die Konstanz. Buemi wird es in diesem Jahr, glaube ich, nicht so ganz nach vorne bringen und spannend wird zu sehen, was passiert in der zweiten Saisonhälfte jetzt mit Jaguar, also sowohl Piquet als auch Evans können da theoretisch noch ein Wörtchen mitreden und was passiert mit Audi. Abt ist nicht allzu weit weg und die Grassi ist jetzt ja plötzlich auch wieder ganz vorne dabei und mit der Pace kann der theoretisch jedes Rennen gewinnen. Also ich glaube, uns erwartet da jetzt echt eine richtig tolle, spannende zweite Saisonhälfte, wo alle ihre kleinen Fehlerchen so langsam in den Griff bekommen haben und wirklich ein extrem hohes Niveau, viele auf einem Level fahren.
Und die Strecken werden auch super. Also ich habe wirklich, wirklich Bock auf die zweite Hälfte der Saison und bin auch schon traurig, dass die Hälfte schon wieder rum ist. Vielleicht machen wir nächste Woche einfach mal so einen kleinen so einen Halbzeitbericht. Aber die Strecken werden super. Rom, neuer Ort, nächstes Rennen jetzt in 3 Wochen. Das wird ganz super. Die Strecke ist richtig toll. Paris sowieso eines meiner liebsten Rennen. Und dann natürlich Berlin, Zürich für den deutschsprachigen Raum riesengroß. Und dann Doppelfinale in New York. Also es wird richtig, richtig spektakulär und hammermäßig die letzte Hälfte der Saison. Nicht nur, weil die Fahrer gut sind, sondern auch, weil die Strecken gut sind, weil es in der Meisterschaft knapp ist. Ja,
das wird einfach man sieht einfach jetzt so, es läuft alles auf diesen absoluten Zenit der ersten Fahrzeuggeneration hin. Also sowieso Saison 4 ist so ausgeglichen wie seit 3 Jahren nicht mehr, als noch alle die identischen Autos wirklich gefahren sind. Es ist ohnehin alles sehr ausgeglichen und mittlerweile hat auch Audi seinen Inverter repariert und so weiter und so fort. Und es ist wirklich eine richtig geile Competition einfach. Und wir haben jetzt noch 6 Rennen vor uns, bevor es dann den großen Sprung gibt zum Saison 5 Auto, wo dann auch BMW dazukommt noch und das Ganze nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne macht, die ganze Serie. Also, Bright Future.
Oh, das wird toll. Das wird toll. Weißt du, was auch toll wird?
Der Formel E Fakt der Woche.
Heute ganz kurz, der Punta del Este E-Prix ist tatsächlich das erste Rennen gewesen, in dem Edams keine Punkte gemacht hat.
Nein.
Oh. Ja.
Nein, doch.
War aber die Musik ist noch nicht mal zu Ende. Das ist ja, das war
ja, aber tatsächlich, das stimmt, das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Ich habe meine Statistik noch nie ausgewertet diesmal. Krass.
Oh je.
Das ist ein wirklich für krass. Reno Edams. Das erste Rennen in der Formel E-Geschichte.
Na, guck mal an. Wie konnte das passieren?
Ja.
Dreimal jetzt die, also es gab ganz wenige Punkte in Peking Saison 1. Da gab es 3 Punkte, die da auf Prosts Pole Position Konto gerieselt sind. Aber sonst, das noch nie kein Punkt für Renault Edams.
Wow.
Bis auf letztes Wochenende.
Damit reißt eine 3,5-jährige Serie reißt er.
Ja, 3,5-jährig klingt jetzt gar nicht so gut, ne? Du musst sagen, diese Serie hielt an seit Beginn dieser Meisterschaft.
Ja. Wahnsinn.
Wahnsinn, ich sag's da. Das ist unfassbar.
Das ist, also.
Ich bin geradezu geplättet.
Ja, da kann ich, glaube ich, nicht schlafen heute.
Ja. Sehr schön. So. Ja, also nicht schön, aber ja.
Was haben wir denn noch im Chat hier? Ich habe gerade eigentlich noch Fragen gesehen. Wird jemand von euch in Zürich sein? Das ist eine Frage, die ich beantworten kann. Ja, ich werde in Zürich sein und Erich wird auch in Zürich sein. Habt ihr eigentlich schon was gehört wegen dem Test, der nach einem Rennen stattfinden soll? Du meinst einen Herstellertest oder wahrscheinlich meinst du den? Nichts Konkretes. Also es gibt jetzt ja vom 26. bis 28. den ersten Herstellertest in Monte Blanco in Spanien. Wird aber alles hinter verschlossenen Türen stattfinden. Da wird man also nicht wirklich was kriegen. Ich habe erfahren, selbst die Teams dürfen keine Fotografen mitbringen oder so. Alles sehr, sehr geheim. Und dann soll es über den Saisonverlauf hinaus oder auch während der Saison soll es noch ein, zwei weitere Herstellertests geben. Da wissen wir aber bisher weder wo, es gibt zwar Vermutungen, aber noch nichts Konkretes, noch wann die genau sein werden. Also, nö.
Nö. Ich habe noch was. Wir haben noch das Tippspiel.
Oh ja.
Oh ja. Ich habe nicht getippt und ich höre jetzt auch echt auf damit. Ne? Ich muss weg von meiner Spielsucht, weil ich super erfolglos bin. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an all jene, die irgendwie besser sind als ich. Ne? Der Willi hat den Tagessieg geholt.
Oh.
32 Punkte.
Glückwunsch nach Österreich.
Ja. Und ist damit jetzt auf Platz 6 in der Liste gelandet. Reiht sich ein in die, ja, es sind gar nicht so viele, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Leute jetzt insgesamt, die mal einen Tagessieg geholt haben. 3 von diesen Tagessiegen hat Mark Genius eingefahren und ist damit weiterhin unangefochten auf Platz 1 vor Matthias ZF, vor Dodo 411 vor Chris. Und dann kommt unser Tobi W., der hat mit 121 Punkten auf die 144 vom Mark Genius schon noch was vor sich. Aber da geht doch noch was, oder? Ich meine, das ist so ausbaufähig.
Klar. Dem können wir auch gratulieren an dieser Stelle zur instabilsten Telefonleitung, die gerade wieder ausgefallen ist.
Ja, und da sehe ich
jetzt gerade, wo ich zurückschaue. Im Chat.
Genau, Totalausfall der Telefonleitung. Bin jetzt über Handy online.
Das ist Commitment.
Nice, das ist ein
Satz. Hier ist noch eine Frage, oder wollen wir erst gerade das Tippspiel noch abschließen? Gibt es da noch was
zu sagen? Ja, das wäre vielleicht ganz schön. Ich bin ja, ich mag ja so Stop-Starting, Start-Finishing. Ne? Lass mal was fertig machen einfach. Wo der Rest der Mannschaft steht, könnte man mal noch gucken. Ne? Tobi W. auf Platz 5 ist halt weit weg von allen anderen. Da sehe ich dann 15
hier, ist der
Bobo-Preuße
vor, Erich,
16 ist der Erich.
Timo 18.
Tobi
B. auf 22.
Und der Commander, der immer nicht tippt, auf 29. Weißt du, Tobi, kannst du ruhig Mühe geben. Ich bleib trotzdem einfach irgendwie dran, ne? Sehr gut.
Okay,
können wir so machen. Znarflord heißt der, das gefällt mir. Keine Ahnung, wer das ist, aber ich mag deinen Namen. Ja, cool. Das war's aber auch, glaube ich, oder? Sonst ist ja niemand von uns dabei. Schauen wir mal, wie es nächstes Mal in Rom aussieht.
Ja.
Ich habe bisher ja häufiger auch mal unbewusst nicht getippt. Ich werde jetzt ganz bewusst nicht tippen.
Ich nehme mir immer vor, dann irgendwie nochmal nach dem oder vor dem Qualifying nochmal zu tippen, um dann halt die Tagesform, so wie das hier die Streber des Teams machen. Mhm. Aber irgendwie ist dann immer so viel Halligalli und dann komme ich da immer gar nicht zu. Naja.
Ja, wie das so ist. Was war denn noch anders dieses Mal? Wir haben ja an der Kommentatorenfront irgendwie,
genau,
fast hätte ich gesagt, ein neues Gesicht gehabt. War mehr eine neue Stimme.
Ja, auch eine Frage aus dem Chat, genau.
Frage aus dem Chat. Wie fandet ihr Patrick Simon als Kommentator? Wer will zuerst? Ich will zuerst. Also ich habe erst gedacht, okay, keine Ahnung, wer Patrick Simon ist. Und dann habe ich gemerkt, wie sagt man so schön, wir müssen ja jugendfrei bleiben, aber arschgeile Scheiße, sag ich mal. War wirklich super, fand ich. Da war ich an die Stimme musste man sich jetzt erst gewöhnen und so ein bisschen diese Kommentatorbetonung, die da auch so drauf hat,
ja, total,
wenn man,
ne,
das wahrscheinlich dann irgendwann hat als Profi. Aber wenn man da mal drin war, da ging richtig steil, oder? Richtig gut.
Ja, Fand ich richtig, richtig gut. Ich fand es ein bisschen schwer, ihn auseinanderzuhalten mit Olli manchmal, weil die Stimme recht ähnlich war. Aber Patrick Simon, der ist aufgegangen wie ein Hefekloß. Das war wirklich, wirklich toll, was der da abgeliefert hat.
So Spaß
gehabt. Richtig viel Emotion, richtig viel Leidenschaft für guten Motorsport, für gutes Racing. Und das hat man auch gemerkt an den Empfangsgeräten. Auch Olli, ich glaube, Olli, der hat sich davon anstecken lassen.
Richtig.
Das hat richtig Spaß gemacht, den beiden zuzuhören. Die waren richtig
gut. Die haben sich gut ergänzt, genau. Das war wirklich gut.
Ja, ich habe auch dementsprechend einige Kommentare gesehen im Social Web, also sowohl auf Twitter als auch bei Facebook. Die Leute waren begeistert, die Fans. Fanden sie gut.
Menschen mögen das.
Menschen mögen das.
Weißt du, was Menschen nicht mögen, wenn sie verwechselt werden? Deswegen stelle ich das noch schnell klar. Der Willi aus dem Tippspiel, der eben erwähnte, ist nicht der Willi, den wir meinen aus Österreich, sondern ein anderer Willi. Tut mir leid.
Tut mir leid.
Tut mir leid. Aber du bist jetzt erwähnt worden. Alle denken, du bist aus Österreich, aber er kommt nicht
aus Österreich. Wo kommst du denn
her? Wir meinen den Willi Wien, genau. Und derjenige, der Willi ist der Willi WH.
Das ist ja wie mit Willi Wien Tobi aus B Wien und kommt, Tobi W. Kommt dann,
ja, wenn Willi Wien aus Wien kommt, kommt Willi WH aus Leipzig. Ist klar, oder?
Ja. WH für Leipzig. Ja.
Genau.
Mein alter Wellensittich hieß Willi.
Oh Mann. Was? Tobi kann immer noch irgendwie so ein Sahnehäubchen aus der Hosentasche zaubern.
Wenn du denkst, es geht nicht mehr.
Kommt da irgendwie der
Punkt wieder, Tobi her. Ja.
Geht immer noch was.
Ja, wunderbar.
Ja.
Wir haben noch eine Geschichte, eine große, ganz kurz zum Abschluss.
Eine große Geschichte?
Ja, eine ganz große Geschichte.
Erzähl.
Am Sonntagmorgen, Sportschau, ARD sagt, hey Kinder, wir machen Formel E.
Yeah.
Super! Übertragung vom Berlin-E-Prix wird über Sublizenzrechte gehen an die Sportschau und an die ARD. Und die überträgt für diejenigen, die das Rennen nicht in der Hauptstadt gucken können, das Rennen im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender zum ersten Mal.
Na, schau mal, guck, kann man aber.
Geil.
Das schließt dann aber Eurosport auch aus, oder ist dann nur ARD?
Das ist die große Frage. Weiß es zufällig jemand? Ich werde mal bei Eurosport anfragen. Weil ich es nicht weiß, ob die das zusätzlich auch noch übertragen oder nicht. Keine Ahnung.
Ich vermute einfach mal, dass es im Player bleibt, weil die Rechte hat ja Discovery und Discovery macht ja so viel. Das ist ja international. Ich glaube tatsächlich, dass man im Eurosport Player weiterhin gucken kann, aber das Rennen kommt, glaube ich, also dürfte eigentlich nicht im Eurosport Fernsehsender kommen.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich frage mal nach bei Eurosport, wie das ist. Ein guter Hinweis von Chris im Chat. Zwischen Fußball heißt Millionenpublikum. Ja, es ist, wie wir Ende des Jahres spekuliert haben, betten die das ein in die Live-Berichterstattung zwischen dem DFB-Pokalfinale der Frauen am Nachmittag und dann dem Finale der Männer, auch was ja auch in Berlin stattfindet, am Abend. Das heißt, die ganzen Fußballfans, die da so rumlungern in der ARD, die werden dann mit der Formel E direkt konfrontiert und was ich so gehört habe, werden so mit, oh, wie viel waren es denn? Ich glaube, über 2 Millionen Zuschauern gerechnet. Mhm. Also es wird definitiv die größte Zuschauerquote, die es bisher gab in der Formel E-Geschichte in Deutschland. Vielleicht sogar generell, ich weiß es nicht, wie das so in Japan wieder die Zahlen konkret aussehen. Das ist ja einer der stärksten Märkte. Wird auf jeden Fall cool. Und ich bin gespannt, was das auch so generell in Deutschland auf die Serie nochmal für einen Impact haben wird.
Ja. Hey, hier, hi Sportschau, wenn ihr wollt, wenn ihr noch Kommentatoren sucht, wir drei sind im Angebot.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr das euren Zuschauern antun könnt, dass ich da mitspiele, aber die anderen könnt ihr gerne
du sagst, oh, du,
das wäre super.
Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe mir Notizen gemacht.
Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe immer was zu erzählen.
Weil es eine Stunde unprofessionell und dann zum Abschluss nochmal, hey, guck mal, wenn ihr wollt, hier, ARD, wir sind da.
Wir sind nicht unprofessionell, die wissen halt nicht, was unsere Profession ist.
Ja, und wir auch nicht, das ist ja das Problem.
Ja, genau.
Wo ich noch sehr gespannt bin drauf ist, was mit dem ZDF sein wird. Ich habe da gestern oder heute Morgen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe auf jeden Fall nochmal eine Anfrage hingeschickt. Ich habe ja vor 2-3 Monaten mal das Statement gekriegt, ja, ZDF ist interessiert, aber es gibt noch keine Details. Da habe ich jetzt nochmal nachgehakt, wie das denn aussieht, habe bisher aber noch keine Antwort gekriegt. Was ich so gehört habe, ist, dass es nach wie vor ein Thema sein soll, aber unbestätigt. Bin mal gespannt. Es gibt eigentlich keine wirklich vielen Alternativen. Zürich bietet sich irgendwo an, weil es auch um 18 Uhr ist. Es ist auf einen Sonntag und ja, könnte man sich vorstellen, auch mit dem Bezug irgendwie noch so ein bisschen gleiche Sprache, bla bla. Schweiz ist einem ja doch ein bisschen näher und es passt von der Zeit. Ansonsten die Alternativen, die es in Europa gäbe, wären ja noch Rom und Paris. Wobei ich das so ein bisschen kurzfristig einschätze, aber wer weiß, vielleicht tut sich ja da noch was. Und New York ist das Problem, dass an dem Wochenende WM-Finale ist vom Fußball. Das heißt, wenn das ZDF sich dafür entscheiden sollte, dann würde man halt gegen Fußball laufen und dementsprechend wahrscheinlich geringe Quoten einfahren, was dann politisch gesehen mit Blick Richtung Zukunft schlecht wäre. Dann, wenn man da einmal eine schlechte Quote einfährt mit der Formel E, dann wird es schwierig, nochmal eine zu holen. Von daher.
Besser lassen. An der Stelle. Nicht prinzipiell.
Es kommt gerade ein interessantes Zitat im Chat noch. Das ist nur ein Gerücht. Es gibt in diese Richtung derzeit keinerlei Planung oder keine Planung, teilte ein ZDF-Sprecher allerdings jüngst auf Nachfrage von Motorsport.com mit. Da bin ich mal gespannt, ob ich diese Antwort auch noch kriege. Die ist ja dann weniger konkret, als sie noch vor 2 Monaten war. Mhm. Vielleicht läuft es darauf hin, dass sie für nächste Saison das ein bisschen ja, nochmal evaluieren, welches Rennen sie machen könnten. Wer weiß.
Wer weiß. Das werden wir so schnell nicht erfahren.
Das soll es gewesen sein, oder?
Würde ich auch sagen. Jo. Das riecht schwer nach Ende. Tobi, willst du noch was über Patreon sagen?
Ja, komm, der Klassiker noch. Kinder, wenn ihr wollt, ne? Hier, wisst ihr Bescheid. Patreon.com/epod. Super coole Formel E Zusatzdinge.
Gut, wenn man eine gute Formulierung hat.
Ja, ist super toll. Also, wer Bock hat, der kann sich da mal umschauen. Da gibt's dann zum Beispiel die Auswahl, jeden E-Pod live zu hören oder Pre- und Post-Show jedes Mal noch zuzüglich zum normalen E-Pod zu bekommen. Oder Interviewreihen. Also eine ganze Menge, das sich, glaube ich, lohnt. Patreon.com/epod. Danke für alle, die schon dabei sind.
Ja.
An alle, die schon dabei sind.
Ja, und ich kann.
Und auch für.
Danke für alle.
Danke für alle. Und ich kann zum Schluss noch einen kleinen TV-Fakt der Woche präsentieren, oh, denn ich habe gerade die Zahlen von Eurosport gekriegt. Und in der Spitze haben am Wochenende 150.000 Zuschauer zugeguckt, was ein ganz guter Wert ist. Ich werde das nochmal, kommt jetzt die Tage dann ein Artikel, wo ich dann sowohl Mexiko als auch Punta mit abfrühstücke. Da kann man das Ganze nochmal in Relation und auch grafisch aufbereitet sehen. Eine interessante Zahl ist noch, 4 Millionen verschiedene Zuschauer wurden jetzt in Deutschland in dieser Saison erreicht. Europaweit 20 Millionen, in Deutschland 4. Was bereits zur Halbzeit mehr ist als in der kompletten letzten Saison.
Oh, guck mal an. Und
damit würde ich mich dann gleich mal an den Abendbrotstisch setzen.
Ja, gute Idee. Damit verabschieden wir uns in die dunkle, kalte Nacht. Der Himmel ist wolkig, es fällt aber kein Schnee. Und wir wünschen euch ein angenehmes Leben. Wir hören uns am kommenden Sonntag wieder zum regulären E-Pod. Der nächste Live-E-Pod nach dem kommenden Rennen ist in 26 Tagen, 18 Stunden und 14 Minuten wahrscheinlich zu Ende. Und bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.
Ciao, ciao.
Tschüss.